Freunde, und willkommen zu einem neuesten Update rund um unsere Anaheim Ducks. Es ist September 2025 und die neue NHL-Saison steht vor der Tür. Und es gibt einiges, was wir besprechen müssen. Also lass uns gleich losgehen. Let's go! Bevor wir jetzt in die Zukunft blicken, blicken wir doch einmal zurück. Unsere Ducks verbesserten sich auf 80 Punkte in der vergangenen Saison, nachdem sie davor nur 59 Punkte erzielt haben. Das ist ja eine Verbesserung, ich wollte schon sagen quasi, aber es ist eine exakte Verbesserung um 21 Punkte. Das ist erstmal okay, also eine leichte Steigerung, also obwohl ja 59 Punkte auch das schlechteste Ergebnis im Franchise History war. Ja, natürlich haben wir auch die Playoffs wieder mal verpasst, das siebte Mal in Folge und belegte man den sechsten Platz in der Pacific Division mit einer Gesamtbilanz von 35, 37, 10. Und John Gibson gab in der Saison sein 500. NHL-Spiel und sichert sich bei dem Spiel, wo er geehrt wurde, 26 Saves, den Sieg über die Stars. Das war so eins der, ja, schönen Momente. Gab natürlich auch coole Siege, aber um Joel Gibson nochmal zu ehren hier, zu den kommen wir ja natürlich auch nochmal später, war das auch ganz, ganz nett. Ja, im Front Office gab es eine oder einige Veränderungen. Natürlich auch den Trainerwechsel, der ja viel mediales Aufmerksam generiert hat. Greg Cronin wurde nach zwei Saisons entlassen. Gab ja immer wieder Gerüchte, teilweise auch bestätigt, dass es immer die Jugendspieler da nicht mehr erreicht. Oldschool-Hockey lässt spielen, auch wenn die Bilanz gerade zum Ende raus auch besser wurde und so Spieler wie Leon Carlson nach dem Face-Off-Turnier, den Four Nation Face-Off, da schon echt Potenzial gezeigt hat und wirklich gezeigt hat, dass er echt ein Franchise-Player sein kann. Ich halte es trotzdem für die gute Entscheidung, Greg Cronin ja, entlassen zu haben, neue Wege einzuschlagen. Der neue Head Coach Joe Quenneville, natürlich nach der kontroversen Geschichte bei den Blackhawks. Ich will damit das jetzt nicht schmälern, dass er schon echt ein gutes Jahrzehnt her ist oder sogar noch länger. Dennoch sollten wir ihm da auch eine zweite Chance geben, denke ich. Es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Das müssten denn wirklich die Leute im Front Office unserer Ducks entscheiden. Die haben natürlich Gespräche geführt, bestimmt auch mal die Geschichte durchleuchtet. Sonst hätte man diesen Move, der ja echt umstritten war, auch nicht getätigt. Was kann man sportlich zu Coach Quenneville sagen? Das haben vielleicht nicht so viele auf dem Schirm, aber er, oder doch schon, dass er bei den Panthers auch Head Coach war und er das ganze Konstrukt mit aufgebaut hat und wo die Panthers jetzt stehen, wissen wir, dreimal in Folge im Stanley Cup Finale, jetzt zweimal gegen Draisaitl des Oilers gewonnen. Und das ist natürlich jetzt kein allergrößten Anteil mehr von Quenneville, aber so den Grundstein hat er damals tatsächlich gelegt. Ja, kommen wir jetzt zum angesprochenen John Gibson und tauchen jetzt schon mal ein in die Vertragssituation bzw. in die, ja, Spielerwechsel bzw. in die Kaderstruktur unserer Ducks. Ja, es hat sich ja lange angedeutet, auch zur Trading Deadline der vergangenen Saison war ja immer wieder an John Gibson. Pittsburgh hat man gelesen, Columbus, Edmonton, natürlich medial viel Edmonton. Ob jetzt wirklich was dran war, wissen wir nicht. Dass es am Ende die Detroit Red Wings war, kam für mich persönlich sehr überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Klar war, ich denke mal, für jeden, der sich ein bisschen mehr mit den Ducks beschäftigt, dass Gibson in 2025, 26 kein Teil der Ducks wird. Und so kam es zu einem Trade, der für mich gut war. Der war in Ordnung. Wir kommen auch noch zu Trades, wo ich da anderer Meinung bin. Wir erhalten erstmal Peter Mrazek, also Goalie von den Red Wings, wird dann die Backup-Rolle bei uns übernehmen, hat ein Jahr Restvertrag, 4,25 Millionen. Das ist okay, kannst du machen. Erhalten einen Viertrunden-Pick 2026 und einen Second-Round-Pick 2027. Hilft uns jetzt vielleicht nicht sofort weiter, aber wir mussten ja Gibson abgeben. Und bevor wir irgendwelche Sachen mit einem Buyout oder sowas machen müssen, weil wir können nicht zwei Goalies bezahlen, kommen wir auch gleich nochmal zu. Ist das der richtige Schnitt? Er war lange bei uns, wurde 2011 gedraftet, als Jahrhunderttalent beschrien, hat schon sehr, sehr jung eine Eishockey-Weltmeisterschaft für die USA gespielt, hat auch sensationelle Spiele gehabt, denn ein Karrieretief, wo natürlich Dostal mit reingesprungen ist und wirklich abgeliefert hat. Und so ist es nun mal in dem Business, denn muss man getrennte Wege gehen, aber kein böses Blut, alles in Ordnung. Wir wünschen ihn, sofern er nicht gegen uns spielt, natürlich alles Gute in Motor City. Ja, und jetzt offiziell Franchise Goalie der Anaheim Ducks ab sofort oder ab der Saison 25/26. Unser tschechischer Weltmeister Lukas Dostal ist erst 25 Jahre alt, hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben im Wert von 32,5 Millionen. Platz 11 insgesamt, was das Goalie-Standing laut Verträgen angeht. Für mich ist er ein Top-10-Goalie, also ist der Deal wirklich nachvollziehbar und gut, finde ich auch. Gute Arbeit geleistet. Jahresgehalt 6,5 Millionen und Gibson hatte 6,4. Also macht das Sinn, wir können nicht beide bezahlen, muss die Verein entscheiden. Nimmst den Jüngeren, der jetzt Potenzial hat, wirklich in die Fußstapfen zu treten, Franchise-Goalie auch über die 5 Jahre hinaus zu werden, dass da auf dieser Position, auf dieser sehr, sehr wichtigen Position auch wirklich Ruhe einkehrt und wir den Dostal haben, den wir bei der Eishockey-WM auch unter anderem gesehen haben und dass wir da happy sind und uns keine großartigen Sorgen mehr machen müssen. Bisschen eher im Frühjahr gab es mal wieder einen Trade mit den New York Rangers. Von den Rangers wurde akquiriert Chris Kreider und ein Viertrunden-Pick 2025. Abgegeben hat man dafür ein Talent, Carey Terrence und ein 2025er Third-Round-Pick. Wenn wir uns die Picks angucken, wir geben ab 89 overall, kriegen 104, geben ein Talent ab, kriegen dafür Chris Kreider. Natürlich hatten die Rangers ein bisschen mit Cap Space Probleme. Wir, denke ich, haben den Trade gewonnen, wenn man das so bewerten möchte. Wir haben ja sowieso einen ganz guten Draht zu den Rangers. Wir haben schon Truba, Stromy und Vatrano, auch wenn letztere in den Free Agent dazugekommen sind. Aber Truba wurde ja ertradet in der vergangenen Saison. So bildet sich schon ein Konstrukt, was natürlich die Eingewöhnungsphase hoffentlich einfacher macht für Chris Kreider. Und man darf wirklich gespannt sein, wie wir ihn dort einsetzen. Ist natürlich schon ein bisschen älterer Spieler, 34. Bringt auch einen guten Cap Space mit von 6,5 Millionen. Aber hat natürlich in der Vergangenheit auch gezeigt, was für ein Potenzial bzw. was für ein guter Spieler er ist. Auch wenn letzte Saison etwas schwächeres Jahr war mit nur 30 Punkten. Davor hat er 75 Punkte geholt. Hat auch da in den Playoffs, also wir reden jetzt über die Saison 23/24, in 16 Spielen auch 12 Punkte geholt. Also ist ein Spieler, der auch ja im gesamten US-Hockey ein Standing hat, war beim Four Nation Face-Off dabei. Da muss man auch erstmal reinkommen, so ehrlich dürfen wir auch zueinander sein. Also hat seine ganze Karriere bei den Rangers gespielt. Und natürlich gab es da auch Unmut von den Rangers-Fans, dass man so eine, ja, ist ja kein Verein, aber bei uns, wenn man den Fußballkontext nimmt, so eine Vereinslegende, ja, schon kostengünstig abgibt, bringt das natürlich Fragezeichen auf. Aber das ist ehrlicherweise gar nicht unser Problem. Wir haben einen richtig guten Spieler an Land gezogen, der das Team auf jeden Fall besser macht. Aber sind wir wirklich besser als letzte Saison? Das ist so wirklich ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Aber warum spreche ich das jetzt so an? Ja, weil wir Trevor Zegras abgegeben haben. Hat sich auch lange angedeutet und es ging mal wieder die Connection nach Philly und Trevor Zegras, ehemaliger First-Round-Pick an Position 9 gedraftet, ist kein Teil mehr von uns. Wir geben ihn, ja schon überraschend, was man so durch die Landschaft liest, zu den Flyers ab. Die Ducks erhalten Ryan Poehling, ein Pick im Draft an 45 overall, also ein Second-Round-Pick und ein Viertrunden-Pick 2026. Ja, wenn wir zusammenfassen, was mich so ein bisschen ärgert an dem Trade ist, dass wir einen Spieler abgeben, der ja letzte Saison schon auf, ja, keine gute Saison hatte, das ist auch klar. aber auch mit Verletzung zu kämpfen hatte. Aber wenn er fit und gesund ist, hat der junge Mann so viel Potenzial. Und was für mich auch wichtig ist, er war mal ein Spieler, der auch über der Lokalität hinaus wächst. Ne? Das NHL-Cover beim All-Star-Game natürlich Quatsch gemacht, aber geile Moves gemacht, denn Michigan Tore schon ein, zwei gemacht. Diese Vorlage an Matt Silano, dieses Baseball-Tor, das sind alles so Sachen, da kamen wir mal medial über unseren kleinen, ja, über die Grenze von Orange County mal hinaus. Was ich auch irgendwie wichtig finde, dass wir nicht immer noch, ja, wir sind hier die kleine Zeichentrick-Disney-Franchise, sondern wir sind die Anaheim Ducks, uns kennt man eigentlich, aber jetzt kennt man auch mal ein Gesicht dazu, so wie es, ja, Vergleich ist zwar ein bisschen heftig, aber so wie es Paul Kariya war, Teemu Selanne und wie sie alle heißen, die guten alten Jungs. Aber ist nun mal so, ne? Vielleicht kann man auch erwähnen, dass man, kommen wir gleich nochmal genauer zu, den Second-Round-Pick in Eric Nielsen umgewandelt hat, also gedraftet hat. Aber Seagrass ist jetzt wieder mit seinem Buddy da bei den Flyers zusammen. Ist jetzt nicht mehr bei uns. Ich finde es schade. Wir holen Chris Kreider rein, geben Seagrass ab. McTavish hat auch noch nicht verlängert. Also das sind wieder so Fragezeichen. Das macht mich echt sauer, wenn ich denke, dass wir wollen es irgendwie aufstocken. Holen Leute rein, Leute gehen wieder weg. Wo sind wir denn besser? Wir sind ja eher älter geworden als besser. Das sind alles so Sachen. Ich weiß nicht, wo wir hin wollen. Ich habe ja schon vor Jahren, wo ich hiermit angefangen habe, immer gesagt, Forever Rebuild. Es schreit fast danach. Könnte vielleicht noch ein Grund haben, warum das nicht so ist. Da kommen wir gleich zu. Aber erstmal würde ich sagen, nach dem kleinen Ärgernis über Cyprus atmen wir einmal durch. Hallo Hockeyfreunde und willkommen zurück zum zweiten Teil. Ja, warum wir jetzt nicht ganz den Verstand verlieren sollten, ist, dass wir in der Free Agency denn doch nochmal einen Move gemacht haben. Auch wenn das vielleicht nicht das erste Target war oder das First Target in der Free Agency. Aber Mikael Granlund ist ein Teil der Anaheim Ducks, kommt für 3 Jahre und 21 Millionen zu uns, was ja 7 Millionen pro Jahr sind. Und da haben wir mal einen Spieler auch an Land geholt, der schon, ja, auch 33 Jahre ist, aber jetzt zu uns stößt mit, ja, schon Stats, die sich sehen lassen können, meiner Meinung nach. Wir können uns das Ganze mal angucken. Insgesamt schon 902 NHL-Partien gemacht, dabei 610 Punkte gesammelt. Also ein Spieler, der schon fast 1000 NHL-Spiele absolviert hat. Gucken wir uns letzte Saison nochmal an. Ja, auch ein bisschen nach seinem Trade, war ja zuerst bei den Sharks. Da muss man es zugute halten. Ein Team, was jetzt wirklich nicht stark war. Ne, das können wir, denke ich mal, so sagen. In 52 Partien 45 Punkte, denn der Trade zu den Dallas Stars, da nochmal 31 Spiele gemacht, 21 Punkte, in den Playoffs 18 Spiele und 10 Punkte. War auch bei den Four Nation Face-Off dabei, in 3 Spielen 4 Punkte gemacht, dabei 3 Tore geschossen. Bei diesem wirklich qualitativ hochwertigen Miniturnier im Frühjahr. Also es kommt jemand zu uns mit 33, gutes Eishockey-Alter. Ein Center bzw. Left Wing aus Finnland. Vertrag, wie gesagt, 3 Jahre bis 27/28. Und ich bin echt gespannt, wie sich er bei uns macht, bzw. welche Rolle er einnehmen wird. Ich gehe stark davon aus, dass er da wirklich ja schon in der ersten bzw. zweiten Reihe zum Einsatz kommen muss, aufgrund des Vertrags und aufgrund des Standings von ihm. Und dann können wir zusammenfassen, dass wir jetzt Granlund und Kreider reingeholt haben. Wir haben Seagrass abgegeben. Wenn wir jetzt noch McTavish abgeben, weiß nicht, sind wir vielleicht im Moment einen Ticken besser geworden? Aber auch älter und zukunftsträchtig, weiß ich nicht, habe ich meine Fragezeichen. Deswegen müsste McTavish auf jeden Fall untergehalten werden, beziehungsweise einen neuen Vertrag unterschreiben. Dass wir da auf der sicheren Seite sind, dass wir da wirklich, also das Ziel muss ja sein, ein besseres Team als letztes Jahr zu haben. Ne? Ich denke mal, 7 Jahre ohne Playoffs. Gibt, glaube ich, nur zwei oder drei Teams, die länger warten. Natürlich die Sabres, es sind die Red Wings, dann kommen wir, glaube ich, schon. Also das Ziel muss sein, wir müssen wieder in die Playoffs rein. Jetzt wollen wir da auch das neue Umfeld, neue Infrastruktur bauen und alles. Da können wir da nicht irgendwo rumkrebsen und so ein bisschen uns auf, ja, ich will nicht sagen auf, ja, Disney, ne, davon wollen wir ein bisschen weg, da irgendwie ausruhen, aber ist ja nun mal so, sondern wieder ein bisschen ernst genommen werden in der Eishockey-Welt. Und McTavish als Spieler mit Talent, ein Spieler mit Power, mit Wucht, also ich bin ein absoluter Fan von ihm. Und der muss auf jeden Fall langfristig gebunden werden. Aber wie sollte denn das Ganze im Line-Up aussehen? Das denke ich mir auch eine sehr, sehr spannende Frage. Und da können wir gleich einmal reingehen. Beginnen wir mit der ersten Reihe. Also meine Wunschvorstellung wäre natürlich Carter Gallier, Leo Carlsson und Granlund. Da gleich voll Power rein. Zweite Reihe, Chris Kreider, Mason McTavish, Troy Terry, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Fatrano, Stromy und Alex Killorn. Und in der vierten Reihe Nastarenko und Colli Gennaro, die ja auch verlängert haben. Und Ryan Poehling, holen wir einen 4-3 Center im Seagrass Trade. Okay, aber da wollen wir uns nicht mehr drüber ärgern. In der Verteidigung mit dem, ja, so was wir letzte Saison gesehen haben und was bei der WM auch los war, Jackson Lacombe, vielleicht der beste Verteidiger aktuell in unseren Reihen. Radko Gudas als Captain, ja, kann ich mir vorstellen, erste Reihe. Zweite Reihe Olin Selbäger, vielleicht mit Minty im Tausch, aber wir gehen erstmal davon aus, Olin Selbäger. Zweite Reihe Jacob Trouba, so ein Verteidiger mit solchen Body Mass. Zweite Reihe Minty, gerade angesprochen, Pavel Minchnikov. Erstmal dritte Reihe mit Drew Henderson. So kann ich mir das vorstellen. Im Kasten, ja, Lukas Dostal, klar. Und dann als Backup Peter Mrazek. So sollte das Ganze Stand jetzt in der Offseason aussehen. Kann natürlich immer noch ein paar Sachen passieren. Können noch ein paar Rookies immer reingeworfen werden bei so vielen Spielen. Aber ich denke, Stand jetzt Offseason-Lineup kann ich mir das so wirklich ganz gut vorstellen. Aber gucken wir doch mal, was sonst so abgeht. Um das mal so plump zu sagen. Und zwar ist mal wieder soweit, das Golden State Face-Off steht vor der Tür, Ladies and Gentlemen. Das ist ja dieses Mini-Tournament, was gespielt wird, was wir wieder mit den Sharks und den Kings absolvieren, wo die Rookies dabei sind. Und das findet am 12. bis 14. September in Irvine statt. 23 Talente kämpfen um die Plätze. Darunter, also den könnt ihr auf dem Schirm haben, Beckett Senneke. Bin gespannt, ob er es halt in der Offseason jetzt schon schafft, in der NHL Fuß zu fassen. Oder erstmal in die AHL nach San Diego geht. Dazu Stein Solberg. Jeder, der die Eishockey-WM gesehen hat, weiß, wie der abgeliefert hat. Der will natürlich versuchen, sein Standing zu verbessern. Er hat letzte Saison auch schon AHL gespielt. Aber er will auch ins NHL-Team. Und was interessant ist, es sind noch andere Namen dabei. Die Liste ist natürlich überall sichtbar. Ich habe es auch gepostet, aber könnte in der Story auch schon wieder weg sein, wenn ihr diese Folge hört. Haben wir Ian Moore und Tim Rush, haben beide schon NHL-Erfahrung und sind trotzdem beim Rookie Face-Off Tournament dabei. Ja, Freunde, so sieht es nämlich aus. Und eins natürlich der heißesten Themen, wir haben es eben gerade schon angeschnitten, ist natürlich Mason McTavish weiterhin unsigned, also kein Vertrag unterschrieben. Er ist natürlich jetzt kein Free Agent im klassischen Sinne. Aber er müsste ja schon. Er ist halt unstructured free agent. Das bedeutet, jemand müsste anhand seines Wertes des Vertrags uns Picks abgeben. Das passiert in der Regel eher nicht. Es wäre auch schwachsinnig, ihn jetzt abzugeben, ganz ehrlich. Der Mann ist 22 Jahre alt, hat letzte Saison auch schon unter anderem das A getragen. Also warum sollten wir ihn abgeben? Die haben ihn selbst gedraftet als Third Overall Pick 2021. Warum sollten wir ihn jetzt ohne allergrößten ja, Return, was uns jetzt weiterhilft, abgeben? Der letzte Saison somit seine beste Saison gespielt, 76 Spiele. Und 52 Punkte. Ja, ne? Ist jetzt nicht, wo wir ausflippen. Aber wir waren ja auch nicht so überragend gut, dass wir sagen können, hey, wer soll uns hier schon aufhalten? Und der ist mit seiner Entwicklung mit 22 auf jeden Fall nicht am Ende. Und ich sehe gerade zufällig, ich nehme hier am 10.9. auf, Troy Terry hat heute Geburtstag, also alles Gute an der Stelle. Ja, Mace McTavish, also muss auf jeden Fall geheilt werden. Ich gehe davon aus, der Cap steigt ja. 5,5 Millionen pro Jahr in Average. Vielleicht 6. Das wäre schon, denke ich mal, irgendwann muss auch der Agent oder der Spieler selbst sagen, ja, ich kann jetzt auch keine Mondpreise verlangen, aber er wird schon einen guten Vertrag abschließen und aktuell haben wir Cap. Wir haben ja Cap Space. Wir könnten das bezahlen. Der Cap Space steigt auch noch. Auf was wollen wir denn warten? Also, der wird ja eher noch, vielleicht eventuell noch teurer. Wir müssten jetzt so um die 20 Millionen Cap Space noch haben. Also bitte. Wir sind immer noch, ist alles noch im Rahmen. Und wenn der zurückkommt, sieht das schon alles ganz gut aus. Vielleicht noch Beckett Seneca die Chance geben, NHL für Luft zu schnappern. Und dann haben wir auch noch unseren frisch gedrafteten Roger McQueen. Den werden wir aber diese Saison, so wie es aussieht, überhaupt nicht sehen. Der ist jetzt nochmal gewechselt. Ist ja auch neu, dass Spieler, die in der CHL, also in der höchsten kanadischen Ligaverbund, spielen, wo man ja auch schon ein bisschen Taschengeld kriegt, jetzt auch in der NCAA spielen und er ist in Providence College committed und wird da die Saison spielen. Stand jetzt natürlich und ich bin echt schon gespannt, wann er denn zurückkommt, beziehungsweise er hat ja schon ein bisschen trainiert, aber wann er dann wirklich angreift in der NHL. Aber die Not ist jetzt noch gar nicht so groß. Er soll sich richtig gut entwickeln und dann bin ich wirklich gespannt, wie er einschlägt. Ob er einschlägt, ist ja auch mal so eine Frage. In der NHL im Draft ist es ja so, dass sie noch echt jung sind, im Gegensatz zum Beispiel zum Football, wo du es ja auch nicht weißt, wie gut die in der NFL performen. Aber da sind sie körperlich ja schon ein bisschen weiterentwickelt, so mit 22, 21 bis 23. Und hier bist du so 17, 18. Ist ja nochmal ein bisschen anderer Schnack. Ja, aber lass uns doch gerne einmal durchgehen, was jetzt so überhaupt generell im Draft so passiert ist. Gab ja auch einiges, was man besprechen kann, beziehungsweise welche Spieler wieder geholt haben. Wir haben noch ein paar Picks reingeholt. Roger McQueen haben wir gerade besprochen. Wir haben Eric Nielsen gedraftet, die hatten wir eben gerade auch schon angeteasert. Vom Michigan State University, also auch NCAA. Was hat der junge Mann da getan? Bisher noch gar nichts, weil er da auch erst anfängt in der 25-26. Saison. Vorher nur in Schweden gespielt, was heißt nur in Schweden. 4 Spiele im Erwachsenenhockey. Davor auch in der U20-Liga in 37 Partien 38 Punkte. Center, Right Wing. Also in Schweden, mal wieder in Schweden reingeholt, wirklich talentiert. Und dann gehen wir die Liste jetzt einmal entspannt durch. Jetzt nicht im allergrößten Detail, aber ich denke, alles, was so wichtig ist, dann haben wir in der zweiten Runde an Position 60 Lasse Bölius. Ein junger Mann aus Finnland, hat seine Karriere bisher auch nur in Finnland gespielt. Bei Azade, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, hat da im erwachsenen finnischen Hockey schon 7 Spiele letzte Saison gemacht, 2 Assists. Davor auch in der finnischen U20-Liga gespielt, in 34 Partien 18 Punkte. Als Defender, ne, wir reden ja hier vor einem Defenseman. Also scheint da auch eine gewisse Grundtalent da zu sein. Dritte Runde, Noah Reid, Kanadier aus London, beziehungsweise von den London Knights aus der Ontario Hockey League Center und Left Wing wird auch aller Voraussicht nach diese Saison 25-26 dort verbringen. Letzte Saison in 45 Partien 26 Punkte. Ein Linksschütze, schon so ein Energy Forward. Mal gucken, was wir von denen bekommen. Vierte Runde Drew Schock. Wir gehen jetzt erstmal nur so durch. Defenseman in der vierten Runde. Elijah Neunschwanger. Das ist der junge Mann aus dem Chris Kreider Trade. den wir uns dazu geholt haben. Da gab es ja den Pick Swap. Wir haben dritte Runde abgegeben, vierte Runde bekommen, 104. Das ist der junge Mann. Ein mal wieder Schweizer Goalie in Diensten der Ducks, beziehungsweise ist er noch unsigned. Wird auch, denke ich mal, noch in der Schweiz spielen, so sieht's aus. Und da auf sich aufmerksam machen, beziehungsweise da wirklich zeigen, dass das nicht ohne Grund war, dass man ihn in der NHL gedraftet hat. Vierte Runde, Alexis Mathieu, Defenseman. Fünfte Runde, Emile Gauthier, Stürmer, also Forward. Sechste Runde, Anthony Allen, Samaek, Defenseman. Und in der siebten Runde, Position 200, Brady Tocco, auch Stürmer. Und das sind die, oder das ist die Draft Class aus dem Draft 2025. So, liebe Freunde, ich denke, das war jetzt ein kurzes Update an dieser Stelle von mir, eine kurze Einschätzung. Wir haben alles so einmal angeschnitten, was uns so bewegt. Und wir versuchen das natürlich wieder regelmäßiger zu machen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bleibt auf jeden Fall gesund und wir hören uns. Bis denn. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.